Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Neue Wege, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch dann, wenn wir Atemschutzmasken tragen. Das forderte kürzlich unter anderem der Frankfurter Sozialpsychologe Rolf van Dyck. Denn mit Masken können wir sehr viel schwerer Emotionen ausdrücken oder die Emotionen des Gegenübers erkennen und aufgreifen. Wie Kommunikation unter erschwerten Bedingungen trotzdem gelingen kann, das zeigt ein Blick in die Palliativpflege und Sterbebegleitung, wo die persönliche Begegnung fundamental ist und die derzeit aber dennoch vorwiegend am Telefon stattfindet. Lydia Heller berichtet über die Suche nach Nähe trotz Kontaktverbot.
Hallihallo.
Hallo.
Ja, jetzt höre ich was.
Ja, super. Ich höre und hallo.
Mensch, ärgere dich nicht per WhatsApp, tanzen per Zoom-Meeting. Seit September 2019 begleitet Sabine Dalcho, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Familienhospizdienst der Malteser in Berlin, die 8-jährige Vanessa, deren Mutter schwer erkrankt ist. Einmal die Woche gehen die beiden Eis essen und in den Zoo, sprechen über Schule und Freunde und auch über das Sterben der Mutter und wie es Vanessa damit geht. Seit wegen der Corona-Pandemie persönliche Treffen nicht mehr erlaubt sind, sind sie auf Videochats umgestiegen.
Wir haben gleich losgelegt und haben am ersten Tag, Mensch, ärger dich nicht, gespielt. Es hat schon Spaß gemacht und sie war auch voll dabei. Und
allein die Malteser in Berlin begleiten jährlich knapp 500 schwerkranke und sterbende Menschen, darunter etwa 70 Familien mit einem sterbenden Elternteil oder Kind. Die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen treffen sie besonders hart. Sie haben Angst, begründet oder nicht, dass aus Ressourcenmangel gewünschte Behandlungen nicht mehr stattfinden. Und sie haben Angst vor Isolation am Lebensende. Begleitung per Telefon, auf die viele Hospiz- und Sterbebegleitdienste in den letzten Wochen umgestellt haben, schafft da Abhilfe. Aber nur in Grenzen.
Und wenn Sie jetzt auch den Erstkontakt per Zoom hätten herstellen müssen, wäre das dann genauso gut gelaufen?
Nein. Bestimmt nicht.
Ja, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und dann haben die zum Teil keine Nerven zum Telefonieren.
Antje Rüger-Hochheim, Koordinatorin beim Malteser Familienhospizdienst.
In einer Familie hatte ich das jetzt, da fanden regelmäßige Telefonate statt. Und bei einem Telefonat habe ich sie gar nicht erreicht. Und am nächsten Tag hat sie mir dann geschrieben, sie hat keine Kraft mehr für Telefonate und für sie kommen nur noch persönliche Gespräche in Frage.
Gespräche in der Palliativpflege sind oft Krisengespräche, sagt Antje Rüger-Hochheim. Und in der Krisenkommunikation wird deutlich, worauf Sprachwissenschaftler und Psychologen seit vielen Jahren hinweisen. Sich verständigen, das geschieht über viele Kanäle. Neben der Sprache etwa auch über Augenbewegung und Mimik, über Körperhaltung und sogar über die Position, die man im Raum zueinander einnimmt. Ist eine dieser Ebenen blockiert, kann es zu Missverständnissen und Konflikten kommen.
Auch zum Beispiel so diese Pausen in den Gesprächen, wie wichtig diese Pausen sind, dass man innehält und auch wartet und immer auch wieder schauen kann, okay, können die anderen denn jetzt so mitgehen? Und wenn am Telefon eine Pause entsteht, kann das schnell sein, dass dann so kommt, hallo, sind Sie noch dran? Und im Zweifel legt einer auf.
Hallo. Ja, ich wollte mich melden, weil du ja gehört hast, dass wir jetzt auf telefonische Begleitung umgestellt haben.
Um den Bedürfnissen Schwerstkranker so gut wie möglich zu entsprechen, haben die Malteser einen neuen Begleitungsleitfaden entwickelt, sagt Leiterin Kerstin Kurzke. Er greift vor allem auf die Erfahrungen der Telefonseelsorge zurück. Konzentriert zuhören und mitschreiben, Verständnis mit bestätigen, in kurzen Sätzen und Bildern sprechen.
Und dann dachte ich, oh, manche Begleitungen können eine Tiefe am Telefon entwickeln, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Malteser Hospizdienst, Kerstin Kurzke, hallo.
Hallo, schön dich zu hören.
Die Chance ist, dass wir da beginnen, etwas zu reflektieren. Wie kann ich etwas kompensieren, was mir jetzt fehlt?
Dr. Astrid Steinmetz. Die Therapeutin und Autorin arbeitet seit Ende der 1990er Jahre mit Palliativ- und Demenzpatienten und beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten von Kommunikation, wenn diese nur noch eingeschränkt stattfinden kann. Ihre Erfahrung?
Sicherlich spüren wir das Fehlen, aber es führt dazu, dass wir andere Ebenen durchaus in den Vordergrund stellen können. Dass durch das Fehlen der Zwischentöne, die eben gerade auf der nonverbalen Ebene so möglich sind, so manch einer es bewusster in Worte fasst, was eben die Begegnung mit dem anderen bedeutet, anstatt es nur in einem Lächeln auszudrücken.
Jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich denke, okay, aber es gibt weiterhin Grenzen. Es gibt eine große Gruppe, die uns signalisieren, ich halte es nicht mehr aus. Die weinen, zum Teil gibt es Sprachbarrieren, es gibt Leute, die schwerhörig sind. Und es ist halt einfach auch so, manche Menschen haben einfach durch die Erkrankung auch jetzt mit Hirnmetastasen oder weit fortgeschritten Demenz einfach nicht die Möglichkeit, sich wirklich so über ihre Gefühle zu äußern und die das einfach total überfordert und die dann sagen, bitte kommt.
Sprache, Ansprache und Stimme können Inhalte vermitteln und Vertrauen schaffen, erfordern allerdings vom Gegenüber auch ein Maß an Aufmerksamkeit, das nicht immer gegeben ist. Astrid Steinmetz.
Natürlich ist die Stimme etwas, also der Klangraum ist von der Wahrnehmung natürlich viel diffuser als zum Beispiel eine Berührung. Eine Berührung hat einen ganz präzisen Punkt, auf den sich dann die Wahrnehmung des Gegenübers, der berührt wird, auch fokussieren kann. Wenn also jemand zum Beispiel in einem Zustand von Aufregung, Unruhe und Anspannung ist, dann erlebe ich manchmal, dass die Stimme allein ihn nicht erreicht. Und in diesen Momenten entscheide ich als Therapeutin tatsächlich dann auch zu berühren.
Zwischen 300 und 600 Tastsinnesrezeptoren befinden sich in der menschlichen Haut, in Gelenken, Muskeln und Sehnen. Das Vermögen, auf Berührungsreize zu reagieren, übersteigt damit die Verarbeitung von Seh- und Höreindrücken um ein Vielfaches. Ein Punkt, auf den vor allem der Leipziger Haptikforscher Martin Grunwald schon oft hingewiesen hat.
Und dann senden diese berührungssensitiven Rezeptoren ihre elektrischen Signale an das Gehirn. Und im Gehirn werden dann Signale ausgesendet, die zum Beispiel das Oxytocin ausschütten, ein ganz wichtiges Bindungshormon. Und der Inselkortex ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir während Umarmungen und während Massagen zum Beispiel positive Emotionen empfinden und weniger Angstkognitionen ausbilden.
Wer lange ohne Berührung auskommen muss, kann im schlimmsten Fall Depressionen entwickeln. Bei berührungsloser Kommunikation, etwa über einen Videochat, fehlt aber zumindest eine entscheidende sinnliche Ebene. Scheitern müssen Gespräche deshalb trotzdem nicht, sagt Astrid Steinmetz. Und auch auf Nähe müsse man nicht verzichten. Das wiederum zeige gerade die Arbeit mit Sterbenden und Schwerstkranken.
Denn das ist das Typische, wenn andere Ebenen in der Kommunikation wegfallen, dann werden die Verbleibenden viel intensiver genutzt. Und dann einfach sich zu reflektieren und festzustellen, was sind die Ebenen der Kommunikation, die der andere gut nutzen kann. Und mich dann entschließe, ihm in seinem Modus zu begegnen. Damit erweitere ich mein Spektrum an Interaktionsmöglichkeiten ungemein.